Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo liebe Mamas da draußen, hier spricht Bella vom natürlich Mama Talk Podcast, denn ihr habt ja wieder eingeschaltet. Denn heute habe ich eine Autorin und Mama namens Christiane Sporen zur Gästin. Sie hat 2 Kinder, die sind 5 und 2, für mich mega spannend, weil bei uns so langsam sich auch das Geschwisterthema einschleicht. Und deswegen haben wir auch über das Thema gesprochen, aber unter anderem natürlich auch über ihr Buch, denn sie hat Kurzgeschichten über das Mama-Sein geschrieben, wo wir alle mit so einem gewissen Augenzwinkern auf jeden Fall relaten können. Und sie erzählt uns auch, wie zum Teufel sie es überhaupt geschafft hat, ein Buch zu schreiben und das als Mama. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Wir haben heute wieder eine ganz tolle Gästin für euch, und zwar die Christiane. Christiane Sporen ist Autorin, Mama von 2 Kindern, und wir wollen heute mit einem Augenzwinkern über ihr No-Drama-Mama-Buch sprechen, aber natürlich auch wirklich über die echten Gefühle im Mama-Alltag, was das Elterndasein so mit sich bringt. Aber ich gebe jetzt erstmal das Wort ab, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hallo liebe Christiane, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor.
Ja, hi Mella, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich extrem. Genau, ich habe 2 Kinder, mein Sohn ist 5, meine Tochter 2, und eigentlich schon beim ersten Kind habe ich gemerkt, wow, das Mama-Sein, das ist gar nicht so easy, wie man vorher denkt, und auch nicht so rosa-rot, das ist manchmal ganz schön anstrengend und da passieren so skurrile Sachen, die könnte man eigentlich in so eine Comedy-Sitcom packen. Und ja, weil ich schon immer geschrieben habe, habe ich dann diese Erfahrungen auch vertextlicht und daraus ist dann ein schöner Geschichtenband entstanden, No Drama Mama, der so ein bisschen alle Facetten des Mama-Seins, des Elternseins allgemein aufgreift, was Lustiges, was fürs Herz, auch ein paar Aufreger sind da drin. Ja, und da will ich eigentlich den Mamas so das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind und dass wir alle in einem Boot sitzen.
Oh ja, kann ich richtig gut nachempfinden, kann ich gut gebrauchen. Wir sind gerade mitten in Sprung Nummer 9. Ich kann langsam nicht mehr, was diese Sprünge angeht. Also bei uns ist es krass. Unser Kleiner hält sich wenigstens an diese Oje, ich wachse App, unbezahlte Werbung. Und man sieht es wirklich richtig classy, dass er dann nachts wieder gar nicht schläft und so weiter. Und manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin damit alleine, weil ich das Gefühl habe, gerade so, ich weiß nicht, ob es auch an Deutschland liegt. Viele Menschen haben so diesen Anspruch, alles perfekt machen zu müssen. Dazu gehöre ich eigentlich auch. Aber ich weiß halt auch, wann ich Hilfe brauche. Und das brauche ich eigentlich in Form von Müttern, die mir auch ihren realistischen Alltag erzählen und da, wo sie strugglen, ne? Und nicht dieses geschönte rosa-rot, wie du immer so sagst, was wir ja oft auch noch bei Insta haben, wobei ich finde, da ist mittlerweile auch so ein kleiner Wandel, wenn man so bestimmten Accounts folgt. Genau, und deswegen kommt so ein Buch gerade recht.
Ja, absolut. Mir hat auch der Austausch mit anderen Mama-Freundinnen extrem geholfen, weil man tatsächlich manchmal denkt, ja, ist das nur bei mir so oder also ist das jetzt wirklich überall so? Das hilft auf jeden Fall, sich auszutauschen. Aber du hast auch recht, dass man über diese Sachen wenig spricht. Irgendwie ziehen wir Mütter uns den Schuh an oder vielleicht auch die Gesellschaft drückt uns den auf, dass wir das alles so leicht schaffen mit einem Lächeln auf den Lippen und dann auch noch den Haushalt und das Essen mitschmeißen. Dass das alles ganz easy ist und man darüber am besten auch gar nicht so viel jammert. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es kann ja gleichzeitig total schön und total anstrengend sein. Das ist ja auch legitim und in Ordnung. Und ja, dafür muss man sich auch nicht schämen.
Wenn ich ein Wort für meine Mutterschaft gebrauchen müsste, wäre es Ambivalenz. Also himmelhoch jauchzend, alles ist wunderschön. Ich bin voller Glück und Liebe für mein Kind und gleichzeitig ist es die anstrengendste Phase überhaupt, die ich jemals irgendwie in meinem Leben hatte. Keine Ahnung, ob das wirklich das erste Babyjahr ist. Das liegt jetzt halt hinter uns. Und bislang kann ich noch nicht sagen, dass irgendwie Besserung in Anführungszeichen in Sicht ist. Aber ja, vielleicht dazu später nochmal mehr, weil du bist ja schon ein bisschen erfahrener mit 2 Kindern und auch ein 5-Jähriger, hast du ja gerade schon erzählt. Aber wir wollten ja ein bisschen anders auch hier rein starten, nämlich mit einer kleinen Leseprobe, die du mitgebracht hast. Ich kenne sie auch noch nicht, hier für alle einmal. Also reagiere hier auch ganz authentisch. Ich bin sehr gespannt.
Ja, super cool. Das Besondere an meinen Geschichten ist, dass sie super kurz sind. Das war mir auch wichtig. Ich habe es 10-Minuten-Geschichten genannt, weil wir als Mütter einfach nie die Zeit haben, da jetzt ewig lange zu lesen. Und auch so ein Roman sich manchmal über ein halbes Jahr ziehen kann. Und mir war wichtig, dass das in jeden Mama-Alltag reinpasst, eine kleine Geschichte zu lesen. Deswegen sind die ganz kurz. Und ich habe jetzt eine ganz, ganz kurze mitgebracht aus meinem Alltag mit zwei kleinen Kindern. Passt auch sehr gut in die Jahreszeit. Sie heißt Spaziergang. Ich sprinte zum kreischenden Baby. Mit zittrigen Händen wurstele ich sie in den Teddy-Fleece-Anzug, stopfe Babyfüße in Stricksocken und Babyhändchen in Mini-Handschuhe. Der Erzfeind kommt aber noch. Die Mütze. Im Flur steigt der Große ins Schreikonzert mit ein, weil sein Tututflitzer auf den Boden gefallen ist und er aus dem Buggysitz nicht mehr herankommt. Ich renne mit dem Teddy-Baby-Paket in den Flur, werfe es in den Kinderwagen und wickele eine Decke drüber. Dabei kicke ich das Tutut versehentlich unter die Fußbank, was das Schreiduo eskalieren lässt. Ich stopfe eine Handvoll Schokobons in die Jackentasche, die ich später heimlich essen muss, damit der Große keinen Fressneidanfall bekommt, leine den Hund ein und summe wie im Wahn: Die Karawane zieht weiter. Na, 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 na. Ein Blick zum schreienden Doppelkinderwagen erinnert mich daran, das Tutut unter der Fußbank hervorzufischen. So, jetzt aber schnell raus hier. Auf der Straße renne ich, als müsse ich wieder beim Firmenlauf mitmachen, bei über 30 Grad, ohne Wasser, als Schlusslicht. Aber ganz ehrlich, ein bisschen fühle ich mich auch so. Und wie mein zerzauster Kopf in den Autoscheiben leuchtet, sehe ich auch so aus. Ich setze automatische Umkleidekabine auf meine imaginäre Liste nützlicher Erfindungen für Eltern. Direkt nach selbstreinigende Kinderwagenreifen und Gummiband zum Fixieren des Schnullers am Babykopf. Langsam kehrt Ruhe bei allen ein, außer bei mir. Denn die Narbe an meinem Bauch pocht darauf, dass das gerade wieder ein bisschen zu viel war und ich mich ausruhen müsste. Ich schiebe einen Schokobon in meinen Mund. Vielleicht wirkt der ja betäubend.
So. Oh, wow, danke dafür. Ey, ich musste so lachen. Es könnte 1:1 eigentlich gerade aus unserem Alltag sein, bis auf das zweite Kind, ja. Bis auf die, ich nehme an, Kaiserschnittnarbe.
Genau, ja.
Ey, aber 1:1, wir haben sogar gerade Schokobons zu Hause gehabt. Ja. Liebe ich, ja. Aber Felix verbietet mir so oft, die zu snacken, wo ich immer sage, ey, was bleibt mir bitte sonst noch? Was bleibt mir noch? Er sagt, nicht so viel Zucker, nicht so viel das, ist alles so ungesund. Ja, nee, mir bleibt aber gar nichts als vollstillende Mama, die Nächte durchzecht. Ja, deswegen snacke ich auch gerade bei jedem Spaziergang heimlich Schokobons, ja. Weil unser Kind ist jetzt schon in dem Alter, wo er alles haben will. Mhm. Also manchmal denke ich auch so, ich dachte, das fängt alles so viel später an, genau wie die Wutanfälle, kann ich total nachvollziehen. Und dieses Anziehdrama, das war uns auch gerade genau so. Und einen Hund habe ich auch gehört, oder?
Ja, genau, einen Hund haben wir auch.
Hund auch noch? Oh, Wahnsinn, das klingt aber auch echt nach mega viel.
Ja, krass. Auf jeden Fall.
Ist ja mitten aus der Seele geschrieben hier.
Oh, das freut mich aber. Ja, das ist auch echt eine Szene, die ich noch im Wochenbett vom zweiten Kind geschrieben habe. Also deswegen war auch alles noch frisch und ich habe gedacht, ich mache mal eben einen kleinen Spaziergang mit den Kids. Aber naja, ist halt dann nicht so klein gewesen, sondern irgendwie doch aufreibender, als man vorher so denkt. Und war dann wieder ein Ticken zu viel. Ne? Das schwingt auch bei den Geschichten immer mit durch, so dieser Struggle zwischen Self-Care, auf sich aufpassen und ja trotzdem Mama sein und dafür auch viel Kraft auch investieren müssen zum Teil. Ne? Aber ja. Und diese Liste mit den Erfindungen, die habe ich tatsächlich mal gepflegt, weil ich bei so vielen Sachen dachte, hey, das muss doch irgendwie einfacher gehen, ne? Wieso rutscht dieser Schnuller immer aus dem Mund? Das kann doch nicht sein, der muss doch da irgendwie mal drin bleiben.
Ja. Ich glaube auch, da ist noch voll viel Potenzial auf allen Ebenen. Und ich würde voll gerne nochmal einsteigen, weil ich bin jetzt ja auch gerade wieder zurück im Job. Jeden Tag entlasse ich unsere Mamis aus der Klinik, die geboren haben. Auch die Kaiserschnitt-Mamis und ratter da immer meine ganzen Empfehlungen runter, wo ich auch schon immer sage, jetzt, wo ich halt selber Mama bin, ich weiß, sie haben auch noch ein großes Kind zu Hause und selbst mit einem Kind kann schwierig sein, sich an die Wochenbettempfehlung zu halten, 6 bis 8 Wochen Ruhe zu halten, immer an das Gewicht des Babys das Heben anzupassen und so weiter. Und vor allem nach dem Kaiserschnitt ist das ja alles nochmal extra zugespitzt, weil es eben eine große Bauch-OP ist, ne? Was oftmals unterschätzt wird. Also ich finde sowohl manchmal vom medizinischen Personal, aber oft auch von den Mamas selbst, weil man ja einfach muss, ne? Man muss ran. Und dann, wie alt war dein großer Sohn, als das kleine Baby kam? 4 schon? 3,5, okay. 3,5. Also war bestimmt schwierig, oder? Sich da irgendwie ein Wochenbett zu machen.
Es war schwierig, ja. Also man braucht auf jeden Fall das berühmte Dorf, das einem dann hilft, ne? Aber man möchte ja auch zum Teil. Also es ging mir sehr oft so, dass ich dann dachte, ich bin total gern mit meinem Baby jetzt auf der Couch und ruhe mich aus, aber ich will irgendwie auch Zeit mit meinem Sohn verbringen. Und der ist nun mal lebendiger und der möchte mehr Action und halt nicht nur jeden Tag auf der Couch Bücher angucken. Aber der will raus, der will toben, der will spielen und irgendwann möchte man das ja auch selber wieder, weil man das ja auch vermisst, ne? Und das war dann immer gefährlich, weil einfach alles doch anstrengender ist, als man glaubt, ne? So wie das in der Geschichte durchkam. Man denkt sich dann, ach komm, wir gehen eben zum Spielplatz, ich kann das Baby in die Trage nehmen. Aber nach einer halben Stunde spürst du schon, okay, ich werde jetzt echt gerade müde und das ist anstrengend, aber dann kommt das große Kind nicht mit, weil es das so toll findet. Und ja, dann bist du wieder in dieser Schleife. Ja, ich müsste jetzt eigentlich zurück, mich ausruhen. Das Baby hat Hunger, aber der Große hat auch seine Bedürfnisse. Und ja, das ist immer ein bisschen ein Wabonspiel.
Ja, hast du es hinbekommen, da, ich sag mal, konsequent zu bleiben, ihn nicht zu heben? Oder ist das sowieso nicht so ein Thema bei euch, dass er mit 3 schon super viel und gerne gelaufen ist?
Also wir haben uns ja recht schnell schon für diesen Doppelkinderwagen, der hier auch erwähnt wird, entschieden. Und da konnte er auch alleine reinkrabbeln und das hat an sich gut geklappt, ne? Also den haben wir wirklich viel benutzt am Anfang auch, damit er halt versteht, er kann jetzt nicht so viel getragen werden. Was halt eher so ein, naja, schwierig war zu Hause, ne? So Treppe ist so ein berühmtes Thema. Der war dann halt natürlich manchmal zu müde, da hochzukrabbeln oder wollte nicht runterkommen, wenn er aber runter sollte. Und dann hat man den eher zu Hause mal hochgenommen, wo man es eigentlich nicht machen sollte. Aber es hat sich noch im Rahmen gehalten. Er hat es schon gut verstanden, dass das weh tut und dass er dann ein bisschen mitmachen muss. Das ging. Fand ich okay.
Okay, sehr schön. Bevor ich noch weiter auf dein Schreiben eingehen möchte, weil wir ja auch so ein bisschen heute gucken wollen, wie schafft man es als Mama, sich vielleicht aus so einer Negativspirale rauszukriegen? Darauf gehen wir gleich an. Will ich unbedingt dieses Geschwisterthema nochmal nachhaken, weil, wie gesagt, unser Kind ist jetzt 14 Monate alt. Wir haben auch so langsam schon die Überlegung, haben wir genug Ressourcen für ein weiteres Kind? Wenn ja, wie groß soll der Altersabstand sein? Dann waren wir ja auch nicht die Jüngsten, in Anführungszeichen, beim ersten Kind. Also ich bin jetzt 33, werde im Dezember 34. Und das sind alles so Gedanken, die irgendwie mitschwingen. Vielleicht, wenn du magst, ein persönlicher Einblick von dir oder euch. Wie ist bei euch die Entscheidung gefallen fürs zweite Kind? War der Altersabstand gut? Und hättest du jetzt im Nachhinein vielleicht doch irgendwas anders gemacht?
Also ich war sehr lange gar nicht bereit für ein zweites Kind. Tatsächlich habe ich lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ich würde ein zweites Kind in Erwägung ziehen, weil das einfach so anstrengend war am Anfang und es lange gebraucht hat, bis ich mich auch körperlich wieder so weit fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Kaiserschnitt lag oder nicht, aber ich habe lange gebraucht, bis ich wieder das Gefühl hatte, meinem Körper das zumuten zu wollen, noch ein Kind zu bekommen. Die Schwangerschaft, die Geburt. Dann wieder dieser Zeit, bis der Körper soweit ist, ne, sich erholt hat. Auch mit dem Schlafmangel war auch ein Thema, ne? Also schlechte Nächte, Schlafmangel macht einen ja auch schwächer körperlich. Und halt auch, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte nochmal durch dieses erste Babyjahr durch. Das ist für mich jetzt wieder machbar, weil ich genug Kraft gesammelt habe. Der Moment hat lang gebraucht. Und als es dann so war und wir mit meinem Mann auch gesagt haben, wir würden jetzt ein zweites Kind versuchen, habe ich mir natürlich innerlich gedacht, ja, dauert ja jetzt eh noch einen Moment. Zack, einen Monat später schwanger. So ist das
Ja, krass.
manchmal. Aber dann war es auch richtig. Also dann hat es sich auch gut angefühlt. Ich habe gar nicht so auf den Altersunterschied geachtet, sondern einfach mehr auf mein Gefühl, wann ich mich dazu bereit fühle. Ne? Und wann mein Mann auch sagt, das passt jetzt in unser Leben gut wieder rein. Wir wollen das beide. Und dann war eigentlich eher der richtige Moment. Ich finde aber auch, wenn der Moment erst nach 4, 5 Jahren kommt, ist das auch in Ordnung, ne? Jeder so, wie er sich dann auch bereit fühlt.
Ja, sehr schön. Ich glaube, damit kann ich total relaten, wobei mein Partner halt eher die Stimme ist. Na, wenn wir zu lange warten, sind wir vielleicht zu alt. Dann lieber jetzt oder gar nicht. Und ich bin so, ah, ich weiß es gar nicht. Ich will auch lieber erstmal warten. Und dann bin ich auch eher so ein Gefühlsmensch. Und ich brauche auf jeden Fall meine Kräfte zurück, genau wie du sagst. Also jetzt gerade noch gar nicht. Und auch gerade, wenn ich die Story höre, oh mein Gott, ja. Ja.
Ja.
Sag mir auch nochmal, nein, jetzt noch nicht. Das schaffst du jetzt noch nicht mit zwei ganz kleinen. Lieber ein bisschen älter. Der Ältere genau. Oder, ja,
bei mir im Fall der Ältere. Dazu, ja. Wenn man sehr früh ein zweites Kind macht, dann kommen ja auch nochmal Doppelwickelaufgaben dazu. Dann hat man zwei Wickelkinder, ne? Das ist auch nicht so einfach. Oder halt eben, dass das größte Kind noch nicht selbstständig genug ist. Dann muss man dem vielleicht beim Essen noch helfen. Und da parallel hat man das Baby. Ne? Das sind so Sachen, an die man dann gar nicht denkt. Die natürlich ja. Alle machbar sind. Es gibt ja genug Familien mit kleineren Altersabschnitten, aber anstrengend ist das dann trotzdem auch. Ne?
Ja, total. Okay, um auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Meine erste Frage, die in meinem Kopf war, war direkt, wann hat sie es bitte geschafft, ein Buch zu schreiben? Ich glaube, du hast ja auch sogar noch einen unveröffentlichten Roman in der Hinterhand. Ne? Genau. Vielleicht ist da sogar noch mehr passiert, wovon ich nichts weiß. Wie schaffst du das?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe wirklich nach der Geburt meines Sohnes habe ich einen Roman noch geschrieben, der noch nicht veröffentlicht ist, wo es aber auch ums Mama-Sein geht. Das würde ich im Nachhinein sagen, war so ein reiner Verarbeitungsroman. Ich musste meinen Gefühlswirrwarr irgendwo hinbringen, irgendwie kanalisieren. Das hat dann angefangen mit so Journaling, ne? Also wie eine Art Tagebuch habe ich das einfach hingeschrieben, damit das so aus meinem System rauskommt. Und daraus ist dann aber eine Geschichte entstanden. Das habe ich tatsächlich, weil mein Sohn ein sehr guter Schläfer war, meine Tochter nicht, aber er schon. Das habe ich tatsächlich meistens früh morgens gemacht, bevor er wach wurde. Also er war dann als Baby, weiß ich nicht, 8 Uhr oder 8:30 oder sowas, ist er dann wach geworden und davor habe ich das gemacht. Und manchmal auch im Bett, also ist jetzt nicht so, dass ich da schon sonst wie aufgetakelt am Rechner saß und das gemacht habe. Das habe ich manchmal in meinen Alltag integriert, bei einer Tasse Kaffee, so halb müde, zück ich da irgendwas hin. Das kam dann tatsächlich so ein bisschen automatisch. Beim zweiten Buch, über das wir jetzt sprechen, und Drama Mama, das habe ich erst dieses Jahr quasi begonnen. Also es ging relativ zügig. Und das habe ich dann erst gemacht, wo die beiden Kinder mehr oder weniger aus dem Gröbsten raus waren, ja auch schon in Betreuung waren, ne, und man ein bisschen Zeit hatte. Und das ist eigentlich eine Sammlung von Geschichten, die sowieso über die letzten 5 Jahre entstanden sind, immer mal wieder. Weil ich ja, wie gesagt, auch eh schon lange schreibe und das Schreiben auch sehr brauche. Ohne könnte ich auch nicht. Das ist quasi mein Ausgleich. Habe ich das dann gesammelt, aufbereitet und so ist das Buch entstanden. Also ein bisschen on the go, tatsächlich.
Verstehe, macht auch voll Sinn. Also ich merke auch, es gibt Zeiten oder Phasen, da halte ich mich irgendwie über Wasser, wenn wirklich richtig viel los ist, auch im Außen mit dem Kleinen. Wenn gefühlt ist es ja auch oft gar keine Zeit ist für mich. Mhm. Und merke dann, am Ende kriege ich die Rechnung. Also ja. Wenn ich mir einfach aktiv keine Zeit für mich nehme, egal wie, ob es dann die 5 Minuten am Tag sind oder was weiß ich, dann kriege ich die Rechnung. Ne? Und ja. Deswegen kann ich voll verstehen, dass das für dich so ein Ausgleich ist. Ich habe jetzt lustigerweise auch, ich war jetzt 2 Wochen krank, vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war sogar wirklich krankgeschrieben, ist mir richtig schwer gefallen, weil ich auch noch in der Probezeit bei meinem Job bin und mir dachte, nein, gerade du als Teilzeitmama, du musst funktionieren, du musst auf deine Arbeit einen guten Eindruck machen, bla bla, diese ganzen Glaubenssätze, die ich irgendwie noch verinnerlicht habe, nö, habe ich über Bord geworfen, ist mir nicht leicht gefallen, sind natürlich immer noch da, aber ich habe es erstmal anders umgesetzt und da habe ich wieder angefangen zu journalen. Also habe ich irgendwie ewig nicht gemacht. Ich habe aber auch so ein undatiertes Journal-Buch, was ich ganz praktisch finde, dass man nicht noch den Druck hat, wo dann immer so die Jahreszahl plus Datum halt steht. Ne? Meins ist halt einfach nur die Wochentage und dann immer eine ganz leere Seite und es gibt voll viele so schöne Zitate und ach, ich kann euch das ja mal in die Shownotes verlinken, es ist von Ein guter Plan, auch wieder unbezahlte Werbung, finde ich richtig schön, die Marke.
Ja, ich auch.
Und da habe ich jetzt halt wieder angefangen. Ah ja, kennst du auch, ja.
Kenn die auch, ich liebe die auch sehr.
Und es tut so gut, da einfach mal genau diese Gedanken loszuwerden. Also ich weiß auch, ich bin nicht diese super disziplinierte, ich sage jetzt gar nicht Mama, ich bin einfach kein super, super disziplinierter Mensch. Es ist dann wahrscheinlich in Phasen und gerade tut mir diese Phase aber voll gut. Mhm. Genau. Also würdest du auch sagen, es macht Sinn, sich irgendwie was zu suchen, sei es Tagebuch schreiben, Journaling, einfach mal drauf los und gar nicht wahrscheinlich diese innere Stimme haben, wie liest sich das, wie hört sich das an, sondern...
Das ist tatsächlich total egal. Ich finde es halt super wichtig, weil man sehr schnell als Mama in diese Spirale reingefällt. Ich mache das total schlecht. Ich bin ja voll die schlechte Mama. Andere, die machen das viel besser. Und bei mir, heute habe ich schon wieder geschrien. Das will ich gar nicht. Wenn man sich dann besinnt darauf, was ist denn eigentlich heute schon Gutes passiert? Wo gab es denn einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, wow, hast du was wieder richtig toll hingekriegt oder wo die Kinder mir ein gutes Gefühl gegeben haben oder wenn es auch nur ist, Mensch, heute Mittag hast du richtig anständig gegessen, was auch immer, ne? Oder Mensch, die Nacht war echt mal ganz gut im Vergleich, dann das mal aufzuschreiben, das hilft so ein bisschen, diesen Fokus auf was Gutes zu legen und nicht in diese Negativität zu gehen, die einfach schnell kommt, ne? Weil Mama sein auch so druckbelastet ist. Man macht sich so viel Druck und will alles korrekt machen und richtig. Und wenn nicht, dann hat man das Gefühl zu versagen. Das ist leider sehr, sehr traurig. Ich fand das interessant, was du vorhin gesagt hast, ob das nur in Deutschland so ist. Ich glaube schon, dass es in Deutschland mehr Druck gibt als in anderen Kulturen. Und dafür hilft mir das, dieses Aufschreiben, sich besinnen. Und ein bisschen auch, um sich darauf wieder zu erinnern, was wichtig ist. Dass man gut trinkt, dass man versucht zu schlafen, dass man gut ist, dass man sich Zeit dafür nimmt, auch zur Ruhe zu kommen, so gut wie es geht. Ne? Ich weiß, das ist mit Kindern schwierig, aber gerade auch, wenn das Baby gestillt wird, vielleicht, dass man da mal eben so durchatmet, die Augen schließt oder sich gute Musik ins Ohr macht, was einen ein bisschen beruhigt und daran denkt. Und das gelingt einem leichter, wenn man da sowas aufschreibt, ne? Oder so ein Journal hat, das einem da ein paar Impulse gibt. Das macht ein guter Plan tatsächlich sehr gut, einen daran zu erinnern. Und dafür fand ich das sehr, sehr wichtig.
Schön. Ja, ich finde es auch voll wertvoll, was du gerade gesagt hast, dass man das als positiven Fokus nutzen kann. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so richtig gemacht. Ich finde es in dem Sinne auch hilfreich, klar, erstmal die Gefühle da sein zu lassen und wie sie sind, aufzuschreiben, was wirklich doof ist, ne? Aber ich glaube, es schadet nicht, auch mit einer Intention zu journalen. Also wirklich zu sagen, hey, und jetzt versuche ich mich mal zu konzentrieren, weil es gibt 100 pro jeden Tag mehrere Sachen, ja, die gut waren.
Gibt es.
Und da können wir uns drauf fokussieren, ne? Also lass es, keine Ahnung, den Sonnenaufgang sein in den frühen Morgenstunden, wenn man schon unterwegs ist. Wir haben den Frühaufsteher. Ich dachte so, boah, 8:30, oh mein Gott, was für ein Luxus. Wir sind gerade eher Team 5 Uhr, 5.30 Uhr und versuchen noch auf den Schoß ihn zu nehmen, damit er länger schläft wegen der Eingewöhnung. Und so ist er in der Kita durch. Oh, es sind immer wieder neue Themen. Ja, du hast voll recht. Ich glaube, das mache ich auch noch mal, wende ich jetzt auch noch mal ein bisschen an. Und ich finde es auch so spannend, also in den letzten 2 Wochen ist es mir leichter gefallen zu journalen, aber ich habe auch dieses Gefühl abends öfter, oh, ich bin so kaputt. Oft will man sich ja einfach nur noch berieseln lassen, ne? Dann doch kurz Netflix and chill.
Ja.
Aber ich merke halt, wie mir das gerade auch nicht so gut tut. Die ganze Zeit irgendwie so Input, den Kleinen die ganze Zeit, das ist ja auch voll das Reizthema, ne? Unser Kind ist laut, ist die ganze Zeit unterwegs, ist die ganze Zeit an uns dran. Und ich bin ein Mensch, ich bin schnell reizüberflutet. Und dann ist eigentlich Netflix abends, oder ich höre zum Beispiel auch zum Einschlafen immer Podcast, ich habe das Gefühl, ich bin so überrieselt momentan, dass ich was anderes brauche. Vielleicht ist das deswegen auch gerade so ein Ventil, das Schreiben, ne? Ja, cool.
Genau, und dafür ist auch Lesen tatsächlich sehr gut, weil Lesen sehr viel weniger Reize bietet, aber trotzdem den gleichen Effekt vom Berieseln mitbringt. Also ein Buch zu lesen, wird dich von den Reizen her viel weniger anstrengen, aber trotzdem kannst du in eine andere Welt eintauchen und da deine Ablenkung holen, die du in dem Moment brauchst. Das hilft auch sehr, um runterzufahren abends. Aber auch, was du sagst, dass man abends eigentlich zu knille ist, um sowas zu machen, das dauert ja nicht lang, ne? Das sind ja 5 bis 10 Minuten, da ein paar Sachen aufzuschreiben und du gehst halt direkt mit einem besseren Gefühl in die Nacht, was auch wiederum die Schlafqualität verbessert.
Ja. Und ich finde auch, wenn man einmal anfängt, ist es voll oft so, auch wenn du, keine Ahnung, Sport machst oder dir denkst, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren und plötzlich ist es so schön, dann passiert es ja von alleine, dass es irgendwie, dass man es länger macht, als was man sich vorher vorgenommen hatte, ne?
Genau.
Ja. Hast du schon vor Kindern geschrieben? Ich glaube, du hast ja auch einen Job, was mit Schreiben zu tun hat, meine ich mich zu erinnern, oder?
Nur vage. Also ich habe auf jeden Fall schon vorher geschrieben, ja, schon seit ich Teenie bin, ne? Also das ist wirklich so mein Ding, mein Hobby sozusagen, das Schreiben. In meinem Job mache ich das nicht so kreativ, sondern ich habe Literaturübersetzung studiert. Ich wollte eigentlich Romane übersetzen. Das wäre schön gewesen, aber dazu ist es nicht gekommen. Und jetzt bin ich im Job immer noch mit Sprachen und mit Texten beschäftigt, aber nicht mehr auf so eine kreative, belletristische Art, sondern das sind technische Sachen oder ja Dokumentation, sowas, was halt in der Industrie geschrieben wird. Aber naja, immer noch nah am Ohr.
Ja, cool. Ja, genau, das hatte ich nur irgendwie so abgespeichert. Irgendwas mit Sprache hat zu tun.
Genau, ja.
Und was heißt übersetzen? Also dann andere Sprachen?
Ja, genau. Ich habe studiert für Englisch und Französisch und hätte dann
Cool.
englisch-französische Bücher ins Deutsche gebracht.
Ah ja, okay, spannend. Und ist das auch ein Job, den du jetzt gut parallel zu Kindern machen kannst und auch zu Hause? Oder wie sieht so dein Alltag aus?
Ja, ich habe total Glück, weil ich kann alles im Homeoffice machen. Homeoffice ist
Schön, ja.
toll. Und dadurch bin ich natürlich viel flexibler. Ich habe aber auch eine super tolle Chefin, die da sehr verständnisvoll ist und mich da auch viel machen lässt. Und das kann man dann tatsächlich ganz gut mit den Kindern kombinieren, ne? Und dann halt in anderen Stunden arbeiten oder halt auch mal nachmittags eine Stunde, wenn die Kinder bei der Oma sind und wenn es nicht anders ging. Also ich habe da eine hundertprozentige Flexibilität, das macht es mir auch viel leichter. Klar, manchmal denke ich mir, wäre es auch schön, so eine Trennung von privaten und beruflichen zu haben, also eine räumliche Trennung. Aber die Zeit, um ins Büro zu fahren mit einem Teilzeitjob, die ist mir dann einfach zu schade, irgendwie.
Ja, wie viele Stunden machst du in der Woche?
20.
Ja, ich habe auch 20. Und lustig, dass du sagst, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ich merke auch gerade, unser Haus ist so geschnitten, dass wir einfach nur eine riesige Ess-Wohnküche haben und noch zwei kleine Schlafzimmer. Und das war es eigentlich, weil wir die obere Etage noch nicht ausgebaut haben. Dann gibt es noch ein Büro in einem anderen Gebäude, das hallt extrem. Jetzt sitze ich gerade hier mit Schal in unserer großen Kulturscheune, die aber auch noch nicht beheizbar ist. Und ich denke mir so langsam, ich brauche auch eine Lösung. Kann es aber schlecht in der Klinik irgendwie machen oder so. Nee, aber deswegen, wie du sagst, manchmal wünscht man sich wahrscheinlich dann doch so ein bisschen private, berufliche, räumliche Trennung auch, ne? Aber ja, wir arbeiten auch noch dran. Was ich auch noch sagen wollte, wo du sagst, ja, mit dem Arbeitsweg, momentan sehe ich das auch so ein bisschen als Me-Time an, weil ich fahre so 25, 30 Minuten zur Arbeit mit dem Auto und höre dann immer irgendwas und denke mir so, puh, jetzt vor der Arbeit nochmal kurz durchatmen, nach der Arbeit auch. So kann ich das momentan noch irgendwie gut mit mir vereinbaren.
Das
Aber
glaube
ja.
ich. Man kann ja auch auf dem Autoweg gut Podcasts hören oder Hörbücher. Mein Buch gibt es übrigens bald auch als
Ja.
Hörbuch, in diesem Jahr
Ach,
noch.
cool.
Genau, weil ich auch finde, Mamas können manchmal besser hören als lesen. Ich sage nur Stillzeit oder
Ja.
Einschlafbegleitung. Das sind oft so Anführungszeichen tote Stunden, wo man nichts anderes machen kann, als jetzt halt beim Kind sein. Aber wenn man sowas im Ohr hat, geht das dann oft. Und das hat mir auch übrigens sehr geholfen, was zu hören, Podcasts zu hören, Hörbücher, damit man auch da wieder das Gefühl hat, Me-Time zu haben, parallel zu der Kinderbegleitung. Das geht nämlich auch ab und zu.
Ja. Und hast du vor, noch deinen Roman zu veröffentlichen oder geht es irgendwie noch in andere Richtungen, wenn du eh das
Den
als
Roman, den lasse ich
Ventil
erstmal
verwendest?
liegen. Ich würde sagen, wenn es sich ergibt über einen interessierten Verlag oder ja, vielleicht auch durch jetzt das No Drama Mama, dass jemand anders sagt, Mensch, hast du noch so was Ähnliches, würde mich interessieren, dann wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Aber ich habe es lange mit dem anderen Roman versucht und den nicht platzieren können und lasse den jetzt erstmal da, wo er ist. Vielleicht findet der noch irgendwann sein Revival. Ich werde auf jeden Fall jetzt im Winter auch mit einem neuen Roman wieder beginnen. Und der wird auch einen Mama-Impact haben. Und vielleicht, dass es dann mit dem in den Verlag geht. Das würde mich sehr freuen.
Ja, cool. Wie ist es denn? Hast du das Gefühl, es ist bestimmt bei jedem Autor oder jeder Autorin anders, kommt dann irgendwann so ein innerer Impuls, der sagt, so, jetzt muss ich das in einen Roman packen oder geht's bei dir eher so los? Ich schreibe einfach drauf los und dann ergibt sich daraus etwas.
Ah, wobei teils, teils. Bei dem ersten Roman, den habe ich ja tatsächlich mehr so drauf losgemacht, weil ich halt einfach irgendwie das loswerden wollte, was ich gefühlt habe, und dann ist das so entstanden. Normalerweise ist es mit dem Schreiben, ob jetzt Kurzgeschichten wie bei No Drama Mama oder Romanen so, dass man meistens eine Art zündende Idee hat und die nistet sich dann im Kopf ein und wächst da über mehrere Tage langsam vor sich hin, bis man sich denkt, ah, ich muss das jetzt irgendwie zu Papier bringen. Und dann weiß man auch, das ist dann die richtige Idee für einen Roman. Die lässt sich dann einfach nicht mehr los und ja, wuselt in dir drin rum, manchmal auch nachts noch. Und dann setze ich mich da dran und plotte das, wie man sagt.
Aha, super spannend. Ich finde das richtig cool.
Ja.
Und Verlagssuche ist, also ich habe da gar keine Erfahrung drin, sondern ziehe das eher so aus dem Mainstream, was man so manchmal aufschnappt. Klingt auch immer gar nicht so einfach. Wie läuft das dann?
Ja, hauptsächlich durch Direktansprache. Es ist tatsächlich nicht sehr leicht, weil die Tendenz dazu geht, dass weniger gelesen wird und gleichzeitig immer mehr Leute schreiben. muss man einfach zu den Verlagen hingehen oder zu den Agenturen. Manchmal vermitteln ja auch Agenturen Bücher an Verlage, ne, dass man die halt dann einfach kontaktiert, sein Projekt vorstellt und hofft, dass dann positive Rückmeldung kommt. Inzwischen gehen aber auch viele Verlage hin und suchen auf Social Media nach interessanten Profilen, die auch schreiben oder die auch gern schreiben könnten und fragen die dann direkt an. Das ist natürlich der Best Case, wenn man einfach von einem Verlag kontaktiert wird. Aber ja, da gehört natürlich ein bisschen Visibility dazu und auch ein bisschen Erfahrung, ne, dass man schon ein paar Sachen gemacht hat, damit die Verlage denken, ja, da ist auf jeden Fall Expertise drin.
Total. Ja, ich habe auch das Gefühl, jede Influencerin hat mittlerweile irgendwie ihre Autobiografie auch schon mit Ende 20 oder so. Aber klar, die haben die Zielgruppe, wenn die da an die 500.000 FollowerInnen haben oder so, ne? Warum
Genau.
nicht?
Die bringen ihre Leser halt schon mit. Das ist für den Verlag sehr praktisch.
Ja,
Ja.
voll. Genau. Okay, wir sind schon am Ende angekommen. Liebe Christiane, es war mega schön, dich heute hier gehabt zu haben. Ich fand es richtig lustig und habe mal wieder gemerkt, es tut so gut, mit einer anderen Mama zu sprechen,
Ja, super
die auch so
gern.
offen und ehrlich über ihren Alltag erzählt. Ich drücke dir die Daumen für deine weiteren Bücher und hört unbedingt mal rein, vielleicht ja dann auch sogar als Hörbuch No Drama Mama, für die
Genau.
lustigen Anekdoten aus dem Mama-Alltag.
Ganz
Schön,
genau.
dass du hier warst.
Ich habe mich auch sehr gefreut, war wirklich sehr schön mit dir.
Danke.
Bis bald, tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.